Ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Amundi Markt Update Call heute am 12. Oktober 2023. Ich begrüße Sie alle, die uns heute draußen zuhören, Teilnehmer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mein Name ist Peter Bartschüber, ich bin Generalbevollmächtigter hier bei Amundi in Deutschland und ich werde Sie durch diese spannenden 60 Minuten führen. Wieso spannend? Wir wollen heute Perspektiven und Szenarien Ihnen anbieten, die für Ihre Investitionsentscheidungen bestimmt hilfreich sein können. Wenn ich zurückschaue, seit unserem letzten Call ist einiges passiert. Die Unsicherheiten haben sich weiter aufgebaut und ein weiterer Krieg führt, ja, sagen wir es, zu Trauer und Besorgnis überall auf der Welt. Die Terrororganisation Hamas hat Israel angegriffen und alle fragen sich, wie es hier jetzt weitergeht. Aber auch andere weitere Nachrichten galt es zu verdauen, die haarscharfe Abwendung des Shutdowns in den Vereinigten Staaten oder das Abschneiden der deutschen Ampelregierungsparteien bei der Wahl oder auch die offizielle Bestätigung gestern gekommen, dass Deutschland als einzige bedeutende Industrienation mit einem negativen Wirtschaftswachstum, also einer Schrumpfung, rechnen muss. Nicht überraschend, aber trotzdem natürlich deprimierend. Ja, deshalb habe ich heute drei Experten zu Gast und live bei uns im Call. Starten werden wir gleich mit Anna Rosenberg, unsere Head of Geopolitics bei unserem Think Tank, dem Amundi Institute. Sie ist live aus London zugeschaltet und ordnet für uns den gerade angesprochenen Israel-Hamas-Konflikt nochmals ein. Danach wird unser Amundi-CIO Thomas Kruse ein Gesamtbild des aktuellen Investitionsumfelds entwerfen und auch neben der Politik auf die Konjunktur eingehen, auf die Notenbanken, aber auch aufzeigen, welche Chancen sich vielleicht für Sie als Investoren ergeben könnten. Wenn wir unser Land durch Innovation und Digitalisierung wieder fitter für die Zukunft machen, darüber wird uns unser Special Guest Franzi Kühne Auskunft geben. Sie ist Gründerin, Digitalexpertin und Chief Digital Officer bei der Edding AG. Zu ihr dann nachher noch ein paar Worte mehr. Sie sehen ein dickes Programm heute. Wir haben einiges für Sie zusammengestellt, um Sie in Ihren Investitionsentscheidungen zu unterstützen. Sie sind wie immer sehr, sehr wichtig in unserem Call, die Sie sich heute eingewählt haben. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte ich Sie, diese über das Chatfenster, das Sie unten rechts sehen, zu uns zu schicken. Ich werde Sie dann nach Möglichkeit an unsere Referentinnen weiterreichen. Ja, wir haben auch wie immer einige aussagekräftige Charts und Darstellungen für Sie zusammengestellt. Die Präsentation, das kennen Sie, erhalten Sie auch im Nachgang zu Ihrer weiteren Verwendung. Meine Damen und Herren, die Geopolitik, also die Interpretation von geografischen Gegebenheiten, so möchte ich es einfach mal sagen, erfährt, das kann man überall merken, eine stark wachsende Bedeutung in der Finanzwelt und auch bei Amundi. Und Amundi hat dafür eigene Experten und Expertinnen etabliert, die Fondsmanager mit Szenarien und Einschätzungen versorgen. Ohne diese Einschätzungen können sie in vielen Fällen gar keine fundierte Entscheidung treffen. Anna Rosenberg leitet unser Team hier im Rahmen des Amundi Institute aus London heraus und sie ist auch gleich die Erste, die fragen möchte. Anna, schreckliche Bilder begleiten uns, das muss wirklich gesagt werden. Jeder ist betroffen, wenn wir den Blick in den Nahen Osten zum Überfall der Hamas auf Israel richten. Und es fällt schwer, heute auch über Geld zu sprechen, wenn man das Leid der Menschen sieht. Wir müssen das jetzt für einen Moment, das große Leid und die Brutalität ausblenden und ein bisschen eine andere Perspektive ja einnehmen. Wie ist die Lage dort und was würdest du sagen, wie ist deine Einschätzung, wie es dort weitergeht? Bitte, Anna.
Danke, Peter. Also ich werde zunächst einmal die unterschiedlichen Szenarien aufführen, dann eine Einschätzung zur Marktlage geben und abschließend mit den geopolitischen Implikationen beenden. Also, warum ist dieser Anschlag jetzt passiert? Warum gerade jetzt? Es gibt dafür sowohl lokale als auch geopolitische Gründe. Im Kern ging es sowohl Hamas wie auch dem Iran darum, die Annäherung zwischen Israel und anderen arabischen Staaten, aber ganz speziell hier Saudi-Arabien, zu verhindern. Die haben sich nämlich in den, die Beziehungen zwischen Israel und anderen arabischen Staaten hatten sich nämlich in den letzten Jahren verbessert. Und für den Iran wäre eine Annäherung Israels und Saudi-Arabiens ein Sicherheitsrisiko. Die USA hat in den letzten Monaten viel dafür getan, dass sich Saudi-Arabien und Israel aneinander annähern. Und das ist etwas, das der Iran versucht zu verhindern. Für Hamas hätte die Annäherung bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht zu einer befriedigenden Lösung in Sachen der Zwei-Staaten-Lösung für den palästinensischen Konflikt geführt hätte. Denn Saudi-Arabien ist im Nahen Osten eigentlich angesehen als ein Staat, der für die palästinensischen Rechte kämpft und sich dafür einsetzt. Allerdings haben die eigenen Interessen in Saudi-Arabien dazu geführt, dass Saudi-Arabien eher kompromissbereit war in Sachen einer Lösung für die Situation der Palästinenser in eine andere Richtung zu blicken. Also das Ergebnis wäre nicht sonderlich befriedigend gewesen für die palästinensische Bevölkerung. Denn Saudi-Arabien hatte vor allem im Blick ein neues Sicherheitsabkommen mit den USA. Und das wäre für Hamas sehr schwierig gewesen. Denn es hätte mit Sicherheit eine unbefriedigende Lösung für die Frage der Palästinenser gegeben. Nun, natürlich sind auch die Missstände in Gaza und generell die schwierige Situation der vieler Palästinenser seit einigen Jahren ein Problem und sind sicherlich auch ein Grund für den Anschlag. Allerdings muss man hier sagen, dass der Hamas-Anschlag, also der Terroranschlag, auch sagen wir mal, interne Gründe hatte, weil Hamas versucht, hier einen Machtkampf zu führen. Ganz konkret will sich Hamas als die führende und leitende Kraft im Palästinenserkonflikt etablieren und alle anderen Kräfte ausschalten. Also das hat wirklich diese drei Dimensionen: einmal die saudi-israelische Normalisierung, einmal die palästinensischen Missstände und dann der interne Kampf der Hamas um die Macht. Hier auf dieser Grafik sehen Sie gerade, wie sich die israelisch-saudi-arabischen Beziehungen in den letzten Jahren verbessert haben. Also umso weniger Volatilität in dieser Grafik, umso besser die Beziehungen. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was es für konkrete Szenarien gibt. Also es gibt drei Ebenen: eine lokale Ebene, eine regionale und eine internationale Ebene in diesem Konflikt. Und es wird davon abhängen, auf welcher Ebene dieser Konflikt bleibt, wie Israel jetzt reagiert. Wir sehen ja jetzt gerade schon, dass da sehr viel Diplomatie gerade stattfindet, um zu versuchen, dass die Sache nicht eskaliert. Unser Basisszenario ist, dass wir auf der lokalen Ebene bleiben. Das bedeutet, er wird sich hauptsächlich in Gaza abspielen. Es wird einige Scharmützel an der libanesischen Grenze geben. Vielleicht auch Scharmützel im Westjordanland, die finden auch schon statt, die können auch noch größer werden. Das ist unser Basisszenario. Wenn dieser Konflikt sich hierin bewegt, dann sind die Marktimplikationen relativ begrenzt. Allerdings muss man sagen, dass es ein relativ hohes Eskalationsrisiko gibt. Und jetzt kommen wir auf die zweite Ebene, die regionale Ebene, dass sich nämlich der Konflikt in den Libanon ausweitet, in dem Hisbollah, die im Libanon sitzt, sich aktiv einschaltet in den Krieg. Das könnte eine sehr schwierige Situation geben für Israel, weil das wäre ein sehr teurer Zwei-Fronten-Krieg für Israel, der auch dazu führen könnte, dass sich dann der Iran doch aktiv einmischt. Denn der Iran unterstützt Hisbollah und möchte eine Vernichtung Hisbollahs auf jeden Fall ausschließen. Das ist nicht unser Basisszenario, aber das ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt. Sagen wir mal ungefähr 40% Wahrscheinlichkeit. Dann die letzte Dimension, die internationale Dimension, ist die besorgniserregendste. Auch nicht unser Basisszenario und auch nicht jetzt im Moment direkt an diesen gegenwärtigen Konflikt gebunden. Allerdings ist dieser Anschlag eine existenzielle Frage für Israel. Und Israel wird nicht nur auf die Hamas blicken. Wenn dieser gegenwärtige Konflikt gelöst ist bzw. eingedämmt ist, wird Israel zurückschauen und sagen, okay, warum ist das jetzt passiert? Und letztlich ist es passiert, weil der Iran Hisbollah und Hamas unterstützt. Und der Iran darauf hinarbeitet, eine Atombombe zu bauen. Und Israel wird das nicht zulassen können. Die USA hat in den letzten Monaten sehr viel getan, um die Spannungen zwischen dem Iran und Israel einzudämmen. Denn es ist nicht im Interesse der USA, dass es zu einem Krieg zwischen Israel und dem Iran kommt. Allerdings sind die Geschehnisse der letzten Tage ein Problem, denn sie erhöhen das Risiko, dass in einigen Monaten, wenn dieser Konflikt unter Kontrolle ist, Israel den Iran angreift. Was sind die Implikationen auf dem Markt? Also im Moment beschränkt sich die Implikation auf der lokalen Ebene vor allem auf Fluggesellschaften und den Tourismussektor, der ist hier bedroht. Wir haben vielleicht eine weitere Flugverbotszone über der Region, was natürlich die Flugstrecken verlängert und verteuert. Verteidigungsaktien sind gestiegen. Es gibt erhöhte Risiken für Öl. Im Moment ist das Risiko noch begrenzt, sollte aber unser Worst-Case-Szenario eintreten, also ein Angriff Israels auf den Iran mittelfristig, nicht jetzt sofort, dann würde der Eingriff für den Ölpreis schon signifikanter werden. Und insgesamt ist es natürlich eine negative Stimmung gegenüber dem Nahen Osten, die jetzt neu ist auf den Märkten. Denn eigentlich war die Stimmung gegenüber dem Nahen Osten in den letzten Jahren eher positiv. Was sind die geopolitischen Auswirkungen? Wir haben bereits über eine gesprochen, das erhöhte Risiko, dass Israel den Iran angreift. Wir werden eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Iran und den USA sehen. Als Reaktion könnte Iran die Urananreicherung beschleunigen. Israel ist jetzt auch eher dazu veranlagt, die Bedenken der USA zu ignorieren. All das ist ziemlich schlecht für die Chancen von Biden im nächsten Wahljahr, denn es erhöht das Risiko für einen höheren Ölpreis, was sehr schlecht ist für einen Präsidenten im Wahljahr. Biden wird wahrscheinlich auch verantwortlich gemacht werden, dass er die ganze US-Außenpolitik aus dem Nahen Osten weggerückt hat und sich mehr nach Asien orientiert hat, wenn jetzt gerade Amerikaner in Israel sterben. Und er hatte sich eben gute Schlagzeilen erhofft aufgrund der Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien, aber das wird jetzt nicht der Fall sein, denn diese Normalisierung wird nicht voranschreiten. Zumindest ist sie erstmal auf Pause gelegt. Und das führt auch zu neuen Risiken in der Beziehung zwischen Saudi-Arabien und den USA, die auch nicht unbedingt auf sehr guten Fundationen basieren. Also es hat ziemlich viele geopolitische Auswirkungen. Es ist natürlich auch nicht positiv für die finanzielle und militärische Unterstützung in der Ukraine. Also nochmal zusammenfassend, wir haben drei unterschiedliche Szenarien. Unser Basisszenario ist, dass der Konflikt sich auf der lokalen Ebene beibehält. Aber die besorgniserregendste Situation ist natürlich die regionale Ebene. Sollte er sich ausweiten und Hisbollah aktiv werden und vielleicht auch der Iran. Und hiermit halte ich mal kurz und schaue, ob es Fragen gibt.
Super, vielen Dank für diese Einordnung, Anna. Es sind einige Fragen da. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, als du das Wort Atombombe gesagt hast und Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Ich habe eine Statistik gesehen, wie viele Leute dort unter Waffen sind. Ich glaube, der Iran hat über 1 Million Soldaten unter Waffe. Und wenn man bei der israelischen Seite auch alles zusammenzählt, kommt man auf eine Dreiviertelmillion, die irgendwie Militärdienst sind. Das könnte ein Konflikt werden, der natürlich auch regional sich aussehen wird. Also hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Es sind zwei Fragen hier zum Thema, warum denn der Iran und Israel sich so spinnefeind sind, obwohl sie gar keine gemeinsame Landesgrenze haben. Was kann man dazu sagen? Ist das ein religiöser Hintergrund?
Es ist ein religiöser Hintergrund auf jeden Fall. Es ist ein Hintergrund, dass sich eben der Iran sehr mit den Palästinensern immer schon sympathisiert hat. Es ist vor allem auch eine ideologische Frage. Jetzt, heute, geht es um Ideologie auch, ne? um die geopolitische Neuordnung, die der Iran auch irgendwie untermauern will. Er möchte den Einfluss des Westens und zudem auch irgendwie der Israel ja dazugehört, verhindern. Aber grundsätzlich hat das historische und religiöse Gründe. Sie sind die zwei Erzfeinde in der Region. Allerdings nicht nur, ja, Saudi-Arabien und Iran sind sich auch Spinnefeind. Aber die haben sich auch angenähert, auch weil Saudi-Arabien, da geht es auch um Religion übrigens, weil Saudi-Arabien das Risiko vom Iran reduzieren will. Aber letztendlich ist es historisch und religiös.
Auch nochmal deinen Gedanken weitergesponnen. Hier ist eine interessante Frage angenommen. Du hast gerade Präsident Biden angesprochen, der sich ja auch dort, oder die USA haben politische Interessen in dieser Region, nicht nur Ölinteressen, sondern auch andere politische Interessen. Angenommen, Biden übersteht die nächste Wahl nicht. Es gibt einen republikanischen Präsidenten, wer das auch immer sein mag. Ist es wahrscheinlich, dass unter einem republikanischen Präsidenten sich die USA an einem Krieg gegen den Iran beteiligen würden?
Also die Situation ist so, für jetzt im Moment ist es für die USA ein Krieg gegen den Iran ein absolutes, eine sehr schwierige Sache, weil die USA viele Soldaten haben im Nahen Osten verteilt und die werden wahrscheinlich, würden angegriffen werden von den Iranern und das wäre natürlich sehr schlecht für einen angehenden Präsidenten einer Präsidentschaftswahl. Ja? Also die USA hat jetzt im Moment überhaupt kein Interesse daran. Allerdings ist die USA nicht der entscheidende Faktor hier. Der entscheidende Faktor ist Israel. Israel fühlt sich existenziell bedroht. Und die USA, und vor allem, wenn Israel jetzt die USA schaut, denken sie sich, okay, ja, also Biden unterstützt uns hier jetzt vielleicht nicht, aber er ist vielleicht auch nicht mehr lange im Amt. Zumal jetzt natürlich auch in den USA die Kritik groß werden wird, dass eben die Nahostpolitik nicht entsprechend geführt wird in den USA, sondern sich eben abgelenkt hat von den Problemen dort. Also es kommt, ich denke, dass jeder US-Präsident, Republikaner oder Demokrat, wenn er auf die Details schaut, einen Krieg gegen den Iran nicht unterstützen würde. Aber letztendlich ist es so, dass der Iran ein immer größer werdendes Dorn im Auge ist. Mit der Unterstützung gegenüber Russland und jetzt mit der Unterstützung gegenüber Hisbollah und Hamas und die Tatsache, dass die Urananreicherung immer zunimmt, kann die USA auch nicht erlauben, dass der Iran eine einsatzfähige Atombombe hat. Also die Sache ist nicht vom Tisch.
Sehr gut, danke für diese Antwort. Anna, ich weiß, du musst um 20 nach Sharp weg, hat geheißen, deswegen nochmal eine kurze Frage, weil auch hier zwei Zuschauerfragen dazu, Zuhörerfragen dazu sehen, was der Irak da macht. Der Irak ist ja auch ein direkter Nachbar vom Iran, wir kennen das aus den alten Kriegen heraus. Was macht der Irak in so einem Konflikt? Auf welche Seite steht
er? Ja, kann im Moment hält sich raus. Im Moment ist dieser Konflikt, wie gesagt, eher noch auf lokaler Ebene. Aber auch hier haben wir diese gleichen Situationen, die wir auch in Syrien haben und im Libanon, wo sich unterschiedliche Milizen oder Akteure mit einschalten könnten, je nachdem, wie sehr sich das ausweitet. Im Moment denke ich, dass es nicht der Fall ist, dass der Irak außen vor bleiben wird. Wenn sich dieser Konflikt regional auswirkt, dann eher in den Libanon und vielleicht noch in Syrien. Also im Moment ist das unser Basisszenario und alles deutet darauf hin, dass es so bleibt. Die Tatsache, dass die Israelis auch noch nicht in Gaza einmarschiert sind, zeigt, dass sie sich jetzt ganz genau Zeit nehmen, um über ihre Antwort nachzudenken und da strategisch ranzugehen. Denn es ist ja absolut nicht im israelischen Interesse, dass dieser Konflikt sich ausweitet. Und daher glaube ich, wir sind im Basisszenario, der bleibt lokal.
Okay, vielen Dank, Anna, für diese Einschätzung. Ich glaube, alle Parteien tun jetzt gut daran, nachzudenken, welche weiteren Schritte folgen, damit keine unnötige Großeskalation antritt. Du hast dein Basisszenario genannt. Vielen Dank dafür, Anna, du musst weiter. Meine Damen und Herren, wenn Sie an weiteren Einschätzungen von Anna Rosenberg oder von geopolitischen Einschätzungen von Amundi interessiert sind, verweise ich auf die Seiten des Amundi Instituts. Dort werden unsere makroökonomischen Einschätzungen auch veröffentlicht und dort veröffentlicht auch Anna Rosenberg ihre geopolitischen Einschätzungen. Also schauen Sie mal rein, ist bestimmt interessant. Ganz herzlichen Dank, liebe Anna.
Dankeschön.
Ja. Danke, Anna. Kommen wir nun zur globalen Markteinschätzung unseres Chief Investment Officers Thomas Kruse. Thomas, ich bin heute Morgen noch durchs Fondsmanagement hier in München gegangen. Wir haben ja ein großes Fondsmanagement, 25 Leute sitzen hier. Ich habe den Eindruck, dass unsere Fondsmanager, wenn man sie so fragt, voll damit beschäftigt sind, die Risiken zu managen. Aber an mancher Stelle habe ich im Gespräch auch Optimismus rausgehört und die Suche nach Anlagechancen. Was würdest du sagen, wie schaut dein Bild, deine Perspektive momentan aus?
Ja, vielen Dank, Peter. Was für eine schöne Überleitung. Ja, wenn wir uns mal die Seite anschauen, was bewegt momentan die Märkte, und ich werde natürlich aufgrund der gegebenen Zeit heute etwas knackiger agieren, dann sind natürlich so die letzten Themen der letzten 2 Wochen vor allen Dingen politischer Natur gewesen. Vielleicht 2 Kommentare zum Thema Israel-Hamas. Diana hat eigentlich eine gute Einschätzung gegeben über die Hintergründe und auch, was ihr Basisszenario ist. Was die Märkte natürlich betrifft, so schauen wir in erster Linie mal auf die Gefahr einer Ausweitung. Ich glaube, ein guter Seismograf für eine Tendenz in diese Richtung ist in erster Linie mal der Ölpreis, weil er vor allen Dingen direkt betroffen ist. Eine gute Nachricht hinterher ist dann, bisher haben wir jetzt die letzten Monate aufgrund der starken Zentralbankaktivitäten, der restriktiven Notenbankpolitik, also der Zinserhöhungen, immer das Szenario gehabt, dass steigende Zinsen schlecht für die Bondmärkte und aber auch schlecht für die Aktienmärkte gewesen sind. Sollte es zu einer Ausweitung des Israel-Konfliktes kommen, dann wäre das sicherlich negativ für die Aktienmärkte, allerdings durchaus positiv für die Staatsanleihenmärkte, vor allen Dingen der entwickelten Länder, weil hier die Flucht in den sicheren Hafen gesucht wird. Das heißt, gemischte Portfolien, die momentan aufgrund der Notenbankpolitik immer unter steigenden Zinsen in beiden großen Assetklassen gelitten haben, könnten sich hier durchaus etwas balancieren. Das ist vielleicht der positive Aspekt, wenn es denn tatsächlich zu einer Gefahr einer Ausweitung kommen sollte. Dann hast du angesprochen, lieber Peter, die knappe Abwendung eines Shutdowns 4 Stunden vor Ende des Septembers. Sie hat einen faden Beigeschmack, weil sie ist zunächst mal nur temporär bis zum 17. November. Länger hat man sich bisher nicht einigen können oder verständigen können. Das heißt, wir reden hier zunächst mal nur von einem Übergangshaushalt, bei dem tatsächlich auch Kevin McCarthy überraschend abgewählt worden ist und ein neuer republikanischer Führer des Repräsentantenhauses dann den nächsten Shutdown oder die nächste Shutdown-Abwendung mit verhandeln wird. Also hier sicherlich nochmal etwas Unsicherheit auf Sicht der nächsten 6, 8 Wochen, die es zu berücksichtigen gilt, auch wenn man natürlich kurzfristig sagen kann, dass wir diesen Übergangshaushalt als positiv gesehen haben. Teil dieser Thematik ist dann sicherlich auch die Ukraine-Hilfe, die man bisher in diesem Übergangshaushalt außen vor gelassen hat, sondern die bisher genehmigten Mittel aufbrauchen wird und bisher nicht weiter entschieden hat, wie es danach weitergehen soll. Zu Deutschland, Landtagswahlen, nur so viel, dass das Thema der Ampel vor allen Dingen gravierend gewesen ist und hier auch ein deutlicher Warnschuss nicht zu überhören ist, doch einheitlicher zu agieren, gerade auf die Themen Migration, Wirtschaft und auch Sicherheit. Hier dürfen wir wahrscheinlich bis Ablauf der Bundestagswahlperiode dann auch mehr konzertierte, hoffentlich konzertierte Aktivität erwarten. Ich glaube, das ist das, was wir hier sehen müssen. Denn wenn man sich nachher dann auch mal die Konjunktur anschaut, es steht nicht gut um Deutschland, komme ich aber gleich darauf zu sprechen. Die Notenbanken haben es im September unterschiedliche Schritte vorgenommen. Die Fed hat eine Zinspause vorgenommen. Das lenkt den Blick dann auch gleich Richtung Arbeitsmarkt, Richtung Inflationsdaten. Bleibt es tatsächlich dabei, dass wir dieses Niveau von 5% Entschuldigung, 5,5% jetzt da belassen? Oder dürfen wir noch einen weiteren Zinsschritt auch erwarten Richtung November? Darauf gehe ich gleich bei der Konjunkturprognose nochmal stärker an. Die EZB andererseits hat ihrerseits im September nochmal einen Zinsschritt vorgenommen auf jetzt 4%, was den Einlagenzinssatz betrifft. Das ist insofern überraschend gewesen, dass zwar ein solcher Schritt bis Ende des Jahres erwartet worden ist, nicht aber unbedingt für den September. Jetzt muss man wissen, dass gerade die Inflationsdaten im September und Oktober 2022 sehr hoch gewesen sind. Das heißt, wir eine gute Wahrscheinlichkeit haben, basiseffektbedingt, dass die Daten, die wir jetzt im September bekommen haben, die auch gut ausgefallen sind, aber auch die, die wir für den Oktober erwarten dürfen, uns deutlich in der Inflation nach unten bringen und somit dann vielleicht auch den Spielraum der EZB reduziert hätten, doch noch zusätzlich einen weiteren Zinsschritt vorzunehmen. Insofern hat man sich vermutlich entschieden, diesen Zinsschritt in den September vorzuziehen. Wir gehen, das kann ich schon vorwegnehmen, in beiden Fällen davon aus, dass wir keinen weiteren Zinsschritt mehr bekommen werden. Schauen wir auf die Konjunktur. Und da ist natürlich jetzt die Woche das Wirtschaftsgutachten des IWF herausgekommen. Man rechnet mit 3% bzw. 2,9% weltweit. Tatsächlich aber vor allen Dingen Deutschland, das immer wieder so ein bisschen als der kranke Mann Europas bezeichnet wird, mit minus 0,5% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr und 0,9% im nächsten Jahr. Das deckt sich auch mit dem Wirtschaftsgutachten der Bundesregierung, das gestern von Robert Habeck veröffentlicht worden ist, der für dieses Jahr minus 0,4% erwartet. Nächstes Jahr dann etwas positiver mit 1,3% und 2025 erwartet die Bundesregierung dann 1,5%. Alles in allem sicherlich ein kleiner Anstieg, aber auch nicht gerade überbordend, möchte ich sagen. Ich sage bereits, die Notenbanken werden stärker auf die Daten gucken, da in dieser Hinsicht zunächst mal der Arbeitsmarkt, der Anfang Oktober für den Monat September bekannt gegeben worden ist, der sich äußerst robust gezeigt hat, aber auch die verschiedenen Frühindikatoren im Bereich der ISM-Indizes, auf die ich gleich nochmal etwas näher eingehen möchte. Und das, was ich bereits gesagt habe, in der Eurozone haben wir rückläufige Kerninflation wie auch Headline-Inflationsdaten gehabt auf ein Niveau von 4,3 bzw. 4,5%. Blättern wir mal eine Seite weiter. Dann sieht man hier die Robustheit des Arbeitsmarktes. Gerade auf der linken Grafik, der rechte blaue Balken, zeigt, dass wir doch deutlich stärker nochmal neue geschaffene Arbeitsplätze haben in Höhe von 337.000, obwohl eigentlich nur 170.000 erwartet worden waren. Die rote Linie andererseits zeigt aber auch, dass die Arbeitslosenrate, die in den letzten Monaten etwas angestiegen ist, nämlich auf 3,8%, auf diesem Niveau verharrt. Das liegt in erster Linie daran, dass die Teilnahme am US-Arbeitsmarkt tatsächlich auch wieder steigt. Wir sehen auf der rechten Seite diese dunkelblaue Linie oder leicht dunkelblauere Linie, wo wir immer so ein Niveau von über 63,5% gehabt haben, die mit Corona dann deutlich zurückgegangen ist, weil wir gerade durch die Lockdowns viele Arbeitsplätze zunächst mal temporär verloren haben und sich diese Recovery eigentlich sehr langsam auf ein vernünftiges Niveau zurückerholt. Jetzt sind wir bei 62,8%. Das entspricht ungefähr einem Korridor, den wir die letzten 10 Jahre gehabt haben, zwischen 62,5 und 63,5. Also hier eine Normalisierung, was die Partizipation am Arbeitsmarkt betrifft. Andererseits zeichnen wir auf der rechten Seite das Wachstum der Stundenlöhne ab. Ich habe es oft erwähnt, wir haben in 22 tatsächlich Lohnüberwälzungen gehabt in Höhe von 6%. Hier sinkt tatsächlich die Inflation, was die Löhne betrifft. Wir sind jetzt auf einem Niveau von 4,2% und Sie sehen es leicht fallend. Das heißt robust ja, aber eben nicht mehr ganz so inflationstreibend, wie wir das gehabt haben. Schauen wir eine Seite weiter, dann geht es um die Inflationsthemen. Linke Seite zunächst mal hellblau, die Headline-Inflation, die gerade in den letzten Monaten deutlich zurückgekommen ist, dann basiseffektbedingt geringfügig angestiegen ist. Wir erwarten jetzt allerdings wieder einen leichten Rückgang von 3,7 auf 3,6%. Und die Daten werden heute Nachmittag bekannt gegeben um 14.30 Uhr. Spannender ist die dunkelblaue Linie, die abprägt, wie weit an den Märkten momentan tatsächlich noch mit einer Zinssteigerung gerechnet wird. Und Sie sehen, wir haben eigentlich inzwischen ein Plateau erreicht. Man geht kaum noch davon aus, geringfügig davon aus, muss ich sagen, dass es einen weiteren Zinsschritt gibt. Entscheidend ist aber auch, dass die ursprünglich mal für Ende dieses Jahres erwarteten Zinssenkungen tendenziell wohl erst in der zweiten Hälfte 2024 kommen werden. Was die Eurozone betrifft, haben wir noch eine Headline-Inflation, die leicht über dem Zentralbankwirt hinter dem Einlagenzins oder höher als der Einlagenzins ist. Hiervon gehe ich aus, dass die Inflation jetzt für den Oktober deutlich unter 4% kommen wird. Also ein ähnlicher Effekt, wie wir ihn in den USA erlebt haben, bevor wir dann vielleicht November, Dezember auch wiederum basiseffektbedingt einen geringfügigen Anstieg sehen. Also insofern auch seitens der Inflation durchaus eine Unterstützung dafür, dass wir keine weiteren Zinsschritte seitens der Notenbank sehen. Gehen wir mal eine Seite weiter. Dann sehen wir aber sehr wohl, gerade dass die dunkelblauen Linien, die die 10-Jahres-Zinsen signalisieren, einen deutlichen Anstieg in den letzten Wochen gehabt haben. Woran liegt das? In erster Linie mal daran, dass diese Zinssenkungen sich weit nach hinten hinausschieben. Man hat ursprünglich damit gerechnet, dass wir sehr viel früher eine solche Zinssenkung bekommen werden. Die Robustheit der Konjunktur und allerdings auch die Aussagen der Notenbanken, dass wir so früh nicht mit Zinssenkungen rechnen dürfen, hat das lange Ende nochmal deutlich angehoben. in der Spitzenamerika bis 5%, vielleicht eine leichte Übertreibung, vielleicht aber auch der Rückgang dadurch bedingt, dass wir diesen Konflikt in Israel gehabt haben und damit diese Flucht in den sicheren Hafenstaatsanleihen USA durchaus unterstützt worden ist. Also in beiden Ländern oder in beiden großen Bereichen sehen wir diesen Zinsanstieg am langen Ende. Die kurzfristigen Zinsen, die zweijährigen Zinsen, haben hier nicht mehr so deutlich reagiert. Und auch der Unterschied, den wir ja lange Zeit immer mal wieder angesprochen haben, ist eher deutlicher zurückgekommen. Ein weiteres Indiz auf der nächsten Seite für die Robustheit der Konjunktur oder zumindest eine Stabilisierung der Konjunktur sind die sogenannten Frühindikatoren. Schauen wir auf die linke Seite für Amerika, sehen wir in Ocker bzw. Orange die Frühindikatoren bezüglich des verarbeitenden Gewerbes, die bereits seit November 22 unter der 50er-Linie notiert haben, hier zumindest mal eine Stabilisierung. Wir kommen nicht zurück über die 50, aber wir stabilisieren uns, kommen zurück auf einen Wert von 49. Andererseits muss man sagen, die Sonderkonjunktur, die wir in diesem Jahr durchaus bei den Service-Sektoren gehabt haben, ja, flacht sich ein Stückchen weit ab. Hier kommen die Indikatoren zurück Richtung 50. Also wenn wir dann irgendwo mit einer Abschwächung der Konjunktur rechnen, dann in einem geringfügigen Maße und tatsächlich, wie gesagt, eine Verbesserung im verarbeitenden Gewerbe würde sicherlich auch stützend wirken. Rechte Seite, Eurozone, wo wir generell sagen, die Konjunktur ist schwächer im Vergleich zur amerikanischen Konjunktur. Beide Indikatoren unterhalb der 50, aber auch nicht unbedingt stark fallend bzw. seitwärts tendierend. Wir erwarten in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum für die Eurozone von 0,6%, im nächsten Jahr von 0,5%, also insofern wenig Dynamik. Insofern spiegelt das in etwa dieses Bild auch wieder, was die Frühindikatoren anzeigen. So, ich komme zu meinen letzten beiden Folien. Wenn man sich die Year-to-Date-Performance anschaut, dann haben wir durchaus einen sehr positiven Aktienmarkt in vielen Bereichen gehabt. Gerade mal die zweite Linie ist die blaue Linie der S&P 500, bis zur Mitte des Jahres doch deutlich angestiegen. Wir haben jetzt eine Korrektur gehabt. Und es ist insofern interessant, wenn man auf die rechte Seite schaut, was die Bewertung der Aktienmärkte betrifft. Die USA inzwischen bei 18,6. Wir hatten vor, na sagen wir, 2, 3, 4 Wochen zu unserem letzten CIO-Call noch knapp 20. Das heißt, wir kommen auf ein moderateres Verhältnis zurück, haben eine Korrektur gehabt, die fast in den Bereich von knapp 10% seitens der Höchststände betrifft. Und wir haben lange Zeit gesagt, wir rechnen mit dieser Konjunktur, waren sicherlich etwas vorsichtiger aufgestellt. Wir haben jetzt eher mal wieder etwas an Aktien aufgebaut, auch gerade mit Hinblick auf das vierte Quartal. Jetzt muss man natürlich schauen, wie sich dieser Israel-Konflikt weiterentwickeln wird. In Europa haben wir inzwischen, das ist hier leider nicht namentlich genannt, die zweite Säule, ein Kursgewinnverhältnis von 12,3 unter den Median, also dem langfristigen Durchschnitt. Da ist im Prinzip wieder gespiegelt, dass eine chinesische Erholung, die möglicherweise über Exporte auch die europäische Konjunktur deutlich stärker betroffen hätte, nicht so erfolgt ist. In meinen Augen zwar eine günstige Bewertung, aber durchaus auch fair bewertet. Also insofern hier sehen wir nicht unbedingt großartiges Aufholpotenzial. Und Sie erinnern sich, dass es vor allen Dingen auch wenige Aktien gewesen sind, das sehen wir auf der nächsten Seite, aus dem Bereich Telekommunikation, IT vor allen Dingen, Technologie hier, die den S&P deutlich nach oben geschoben haben mit einer Sektorperformance von über 40%. Während durchaus viele Sektoren schlechter gelaufen sind als der breite Index. Also insofern ist dieser Anstieg auch zunächst mal auf wenige Aktien zurückzuführen gewesen, die sich in den letzten Wochen, na sagen wir mal, eher seitwärts entwickelt haben. Interessant auch noch die Volatilität. Die Aktienmärkte, dargestellt als die hellblaue, die Rentenmärkte, als die dunkelblaue Linie. Und es ist interessant, dass speziell die Rentenmärkte, gerade in dieser Diskussion, kommt die Zentralbank zu einem Ende, ja oder nein, doch durchaus volatiler agiert haben, als dass die Aktienmärkte, als bei den Aktienmärkten der Fall gewesen ist. Wir glauben, dass diese Volatilität jetzt langsam zum Ende kommen sollte, mit der Tatsache, dass, wie gesagt, die Zentralbanken nicht weiter erhöhen werden. Letzte Seite unserer Einschätzung. Hat sich so insofern nichts geändert zum letzten Monat, dass wir keine Einschätzungsveränderungen vorgenommen haben. Aber ich sagte bereits, das Untergewicht, was wir bei Aktien haben, war die letzten Wochen doch sehr viel ausgeprägter aufgrund der Erwartung einer Korrektur. Ich hatte es im letzten CIO-Call genannt und auch bei unserer Mundi Investment-Konferenz am 27. September. Jetzt haben wir durchaus eher mal wieder etwas Aktien aufgebaut. Wir bleiben, wenn man dann das so benennen möchte, in Relation zu einer Benchmark vielleicht leicht untergewichtet, sehen aber gute Chancen, dass wir in dem Korridor, den wir jetzt die letzten Wochen ausgeprägt haben, durchaus auch nochmal das obere Ende sehen werden. Sehr viel positiver sehen wir die Sicht bei den Renten, dass hier die Zinsen zurückkommen. Und auch das würde, wie gesagt, die Aktien unterstützen. Sicherlich mit ein Aspekt, warum wir hier wieder etwas zugegriffen haben. Damit möchte ich meinen kurzen Vortrag beenden, stehe aber gern noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
Und dabei ganz herzlichen Dank, Thomas, für die Ausführungen. Ich schaue jetzt mal auf die Fragenseite. Insbesondere gibt es hier noch was zur Inflation und zu den Ölpreisen. Ob die Effekte, die jetzt durch die gestiegenen Ölpreise da sind, wir wissen es, die Ereignisse in Israel, ob das die Inflation nachhaltig beeinflussen wird und tatsächlich die Inflationsrate dann, wie von dir gerade gesagt, weiter zurückgeht, wenn auch moderat, oder tatsächlich wieder ansteigen könnte.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn tatsächlich haben wir ja mal unabhängig von dem Israel-Hamas-Konflikt seit den Sommermonaten eigentlich einen Anstieg des Ölpreises um 30% gehabt. Das ist sicherlich etwas, wo wir hinschauen, ob das ja auf dem Niveau bleibt und dementsprechend dann auch die Inflation etwas stützen könnte. Muss man ein Stückchen von ausgehen, allerdings nicht unbedingt massiv ansteigen lassen. Wir haben, was den Konflikt betrifft, Israel-Hamas, uns mal angeschaut, wie denn in der Vergangenheit, seit den 70er Jahren, tatsächlich solche Konflikte im Nahen Osten einen Einfluss auf den Ölpreis gehabt haben und müssen sagen, 70er, 80er Jahre waren das signifikant hohe Auswirkungen, seit Beginn der 2000er Jahre doch deutlich weniger stark und im Durchschnitt eher bei einem Anstieg von $5 pro Barrel. Jetzt muss man noch dazu sagen, diese 30%, die wir vorhin schon erwähnt haben, seit Mitte des Jahres, sind auf einen Angebotsengpass zurückzuführen gewesen. Also ich rechne zunächst nicht damit, wenn es bei einem lokalen Konflikt bleibt, dass der Ölpreis sich weiter nach oben bewegen wird, also weiter ansteigen wird. Sollte es allerdings zu einer Ausweitung kommen, bis hin möglicherweise, dass die Annäherung zwischen USA und Iran bezüglich Rohölexporten zurückgenommen wird, wir hier also neue neuerliche Sanktionen sehen, dann ist der Ölpreis genau der Seismograf, der uns anzeigt, hier wird es jetzt etwas schwieriger für die Märkte und das sollte man dann auch unbedingt ernst nehmen.
Das werden wir ernst nehmen. Ganz herzlichen Dank, Thomas, für diese Einschätzung zu Ölpreisen und Inflation. Ich würde sagen, dass wir an der Stelle den Part auch beschließen. Danke für deine Einschätzung. Jetzt besteigen wir sozusagen wieder unser Flugzeug. Wir waren am Anfang, sind wir in den Nahen Osten gereist, waren froh, dass wir da wieder wegkamen, sind hochgeflogen, haben die globale Situation angeschaut und jetzt landen wir wieder in Deutschland. Auch da gibt es interessante Aspekte, über die wir sprechen sollten. Und ich habe mich eigentlich sehr besonders auf unsere heutige Gastspeakerin gefreut, Franzi Kühne. Sie ist Gründerin, Vorständin, ehemals jüngste Aufsichtsrätin in Deutschland, Buchautorin, Speakerin und derzeit ist sie auch Chief Digital Officer bei der Edding AG, die wir alle kennen. Manch einer wird einen entsprechenden Stift gerade bei sich auf dem Schreibtisch haben. Sie ist Expertin für Digitalisierung und Transformation und Befürworterin einer starken, am Menschen orientierten Unternehmenskultur. Das gefällt mir. Dabei geht es ihr auch um die flexiblen Unternehmensstrukturen und moderne Führung, wo das haben wir schon immer so gemacht, keinen Platz hat. Ich glaube, diese Sichtweise können wir in Deutschland derzeit besonders gut gebrauchen. Und deswegen die Frage an Frau Kühne, welche Thesen haben Sie dazu? Bitte an Sie. Frau Kühne, ich vermute, Sie sind noch gemutet, der meistgesagte Satz in den letzten 3 Jahren. Frau Kühne? Frau Kühne, können Sie uns noch hören? Ja, das ist der Klassiker, deswegen frage ich jetzt nochmal an die Regie, ob man nochmal die Frau Kühne anrufen kann. Weil das wäre schade, wenn wir auf diesen Teil nochmal verzichten würden. Das war nämlich sehr interessant. Sie sehen jetzt schon auf dem Bildschirm auch Ihre Thesen, die sie aufgestellt hat, Digitalisierung und Innovation. Was ist so das Geheimrezept für die Wirtschaft in Deutschland, für die Stimmung in Deutschland, die ja momentan nicht besonders gut ist? Die Unternehmen ächzen unter der Situation, Fachkräftemangel, Auftragsmangel, Lieferkettenschwierigkeiten, schlechte Unternehmenskommunikation,
Hallo.
schlechte Unternehmenspolitik und so weiter. Also
Herr
genau der richtige
Ratschläger, hören Sie
Zeitpunkt.
mich?
Ich kann Sie sehr gut hören. Ich habe schon eine
Ach, sehr
kleine
schön.
Überleitung
Ich habe
für Sie
alles
gemacht.
gehört. Ich konnte nur nicht sprechen, obwohl ich nicht gemutet war, aber jetzt bin ich da. So.
Kein Thema. Ich freue mich, dass Sie da sind. Sie können das viel, viel besser erklären, was Sie sagen wollen, als ich das kann. Deswegen übergebe ich das Wort gleich an Sie. Herzlich willkommen, Frau Kühne, in diesem Rahmen. Ich habe Sie schon vorgestellt.
Ich
Bitte
habe alles
geben Sie
gehört.
gleiche Mittel,
Genau.
sehe ich.
Super, so machen wir das. Thema ist Digitalisierung und Innovation. Was heißt eigentlich Digitalisierung? Geht es da um Computer, Zahlen oder Coding? Zum Glück heute nicht. Wir sprechen darüber, wie Unternehmen nicht den Anschluss verlieren und welche Hebel wir alle zur Verfügung haben, um eben in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Und zum Anfang meiner Vorträge stelle ich immer gerne die Frage ans Publikum, welche Herausforderungen eigentlich so in Abteilungen, in Organisationen zum Thema Transformation und der Integration von digitalen Trends im Unternehmen zu finden sind. Und ich bin immer erstaunt, wie ähnlich die Problematiken in ganz unterschiedlichen Bereichen sind. Und letztendlich sitzen wir alle im selben Boot. Die Digitalisierung steht vor der Tür und wir müssen eigentlich nur die Tür aufmachen. Und das ist auch die gute Nachricht. Mehr ist es eigentlich nicht. Eine Tür aufmachen, offen sein für das, was da kommt und welche Hebel uns da zur Verfügung stehen, das schauen wir uns jetzt in den restlichen Minuten gemeinsam an. Die einfache Frage zum Beginn ist, wo stehen wir gerade? Mastern wir die digitale Transformation oder ist es eher ein Desaster? Die Wahrheit ist, es läuft nicht gut. Wir stecken inmitten von Krisen. Wir haben es vorhin in aller Ausführlichkeit gehört, Energiekrise, Klimakrise. Im Winter wahrscheinlich wieder die Corona-Krise, Inflation, Krieg. Also objektiv gesehen sind es nicht die besten Voraussetzungen, um jetzt zu sagen, Ärmel hochkrempeln und auf in die Zukunft, lasst uns mal alle innovativ und unternehmerisch denken. Wir drehen uns im Kreis und wenn der Widerstand größer ist als der Aufstand, dann bewegt sich leider in der Regel nichts. Wir rennen immer wieder gegen Wände und da hat man zwei Optionen, entweder einfach gehen oder noch hartnäckiger um Lösungswege kämpfen. Und wir sind jetzt im Team B und werden noch hartnäckiger kämpfen, damit die Transformation beginnt. Also die Richtung ist Richtung digitale Transformation, was kein Trend ist, sondern die Zukunft. Und es geht bei diesem Thema immer um das Thema Mindset, was für ganz viele Menschen Bullshit-Bingo ist und für mich aber wahrscheinlich die wichtigste Grundlage, um in Veränderungen einzutauchen. Ich habe zwei konkrete Beispiele mitgebracht. In der Einleitung hat man es schon gehört. Ich bin Gründerin von TLGG, einer Firma, die ich selbst gegründet habe und sitze jetzt im Vorstand bei der Edding AG als CDO. Das sind zwei unterschiedliche Blickwinkel auf zwei Arbeitsumfelder, die ich bereits besucht habe und unterschiedliche Rollen. Deswegen gucke ich auch mit unterschiedlichen Brillen da drauf. TLGG, wir sind gestartet als Social Media Agentur in Deutschland 2008. Mittlerweile sind es ungefähr 300 Menschen integriert in ein großes internationales Netzwerk. Und wir mussten uns auf dem Weg immer wieder neu transformieren. Das heißt, wir haben jedes Jahr eine große Transformation gemacht innerhalb der Organisation, was gute Voraussetzungen hatte, weil wir ein junges, hippes Unternehmen waren und Digitalisierung eh im Fokus hatten. Das heißt, viel Raum zum Ausprobieren und keine jahrelang etablierten Strukturen. Wir mussten uns im Prinzip jedes Jahr neu erfinden und haben dabei unsere eigenen Regeln gebaut. Alles mit einem sehr divers besetzten Team, sowohl geschlechterspezifisch als auch von den Hintergründen. Und wir haben eine sehr starke Vision gebaut und fünf Werte, auf die wir alles ausgerichtet haben. Und der Wandel war im Prinzip unser Geschäftsmodell. Wir haben nicht nur Unternehmen beraten, wie sie diesen Wandel gestalten, sondern auch uns selber immer wieder gestaltet. Edding ist ein Familienunternehmen, seit 60 Jahren sehr hierarchiegeprägt, ist ein ganz alter Hase im Business, hat viel Erfahrung, aber eben auch ganz viel im Gepäck. Und Werte und Nachhaltigkeit sind in der DNA von Edding verankert. Wir haben vor 3 Jahren eine sehr große Transformation gestartet, einen mutigen Schritt nach vorne zu gehen
um das gesamte Unternehmen zu verändern und alles gleichzeitig angestoßen. Für mich war ein Grund, zu Erding zu gehen, dass sie eben den Mut bewiesen haben, ein Vorstandstandem zu besetzen. Das heißt, ich arbeite in einem Tandemvorstand, was für mich ein Ausdruck dafür ist, dass sie tatsächlich was ändern wollen. Und darum geht es letztendlich auch in meiner Arbeit. Wir hinterfragen die starren und langgewachsenen Strukturen, die tief verwurzelte Art zu denken und wahrscheinlich auch viele überholte Regeln. Es geht darum, Flexibilität wie in einem Startup in so eine sehr beständige Organisation zu bringen. Die Voraussetzungen sind ziemlich gut, weil es natürlich viele Ressourcen gibt, sowohl monetär als auch kapazitär und internes Wissen, was man mobilisieren kann. Aber wie sieht es dort mit diesem ganzen Thema Mindset aus? Ich habe bei TLGG das Mindset etabliert, du kannst dich eigentlich auf nichts verlassen, weil die Welt um uns herum ändert sich wahnsinnig schnell. Außer auf dein Team, auf das kannst du dich verlassen. Das heißt, das Unternehmen muss agil bleiben, auf ständige Veränderungen gepolt sein. Dazu gehört eine etablierte Fehlerkultur und immer wieder neues Wagen und bloß kein Stillstand. Bei Erding ist es so, wir wollen die große Veränderung, doch alle suchen noch das richtige Setting und das richtige Team. Es geht immer wieder um die Frage, in welcher Geschwindigkeit wollen wir uns wohin verändern. Und dazu gehört eben, dass wir festgefahrene Strukturen und Workflows immer wieder anfassen und hinterfragen. Und hinzu kommt erschwerend, dass die Mitarbeitenden nicht an Veränderungen gewöhnt sind. Also alle sagen, sie wollen Innovation, sie verstehen, dass wir uns verändern müssen. Jedoch wissen sie nicht, wie man in einem konkreten persönlichen Kontext damit umgeht. Und dazu sage ich immer, dass der Komfort-Soll-Wert erreicht ist. Das ist eigentlich das, wenn man im Wohnzimmer sitzt und auf seine Heizung guckt und es schön warm geworden ist. Und genauso gemütlich sind viele Unternehmen in Deutschland gerade. Jung von Matt, eine der größten deutschen Werbeagenturen, hat als Claim immer unzufrieden bleiben. Unzufriedenheit finde ich nicht einen sonderlich erstrebenswerten Zustand. Ich glaube, dass was man sich immer sagen muss, ist, man muss unbequem bleiben. Und dafür haben wir bei TLGG so eine interne Toolbox entwickelt, wie man diese ganze Veränderung managen kann, ohne sich da drin zu verlieren. Wir haben die HR in den Mittelpunkt von Transformation gestellt. Das heißt, sie war an allen Schritten, die wir gemacht haben, beteiligt. Und die Vision, die wir aufgebaut haben, ist in jedem Prozess immer klar und verständlich für alle kommuniziert worden, sodass jeder und jeder Einzelne dazu beitragen kann, tatsächlich diese Vision zu erreichen. Der Führungsanspruch und die Rollen sind klar. Also man sieht an diesen Punkten, dass HR in den Mittelpunkt gestellt werden muss, weil es eben um Menschen geht und die Prozesse alle darauf ausgerichtet sein müssen. Das klingt wahnsinnig einfach. Das versuchen wir jetzt auf Erding zu übersetzen. Wir justieren jetzt diesen Transformationsprozess, der vor 3 Jahren gestartet worden ist, nach. Das ist kein abgeschlossener Prozess, sondern konstanter Weg Richtung Zukunft. Veränderungen und Innovation werden oft lang geplant, aber man muss eben die kleinen Schritte zwischendrin immer wieder hinterfragen und schauen, ist man da noch auf der richtigen Route oder muss man einen neuen Weg einschlagen? Was eben dazu gehört, sind Rollen, die im Unternehmen sehr, sehr klar sein müssen, starre Hierarchien aufzulösen und eben diverse Teams aufzubauen. Plus die Mitarbeitenden in ein unternehmerisches Denken zu bringen, sodass alle dort mit partizipieren können. Wir versuchen in der neuen Rolle des CDOs, wir sind vor 1,5 Jahren gestartet, jetzt Leuchtturmprojekte zu schaffen, um Menschen zu zeigen, wie sieht denn so eine Veränderung aus? Wie fühlt sich das denn an, wenn was anders ist? Und ein großer Schlüssel ist immer wieder auf allen Ebenen intern zu kommunizieren, warum machen wir bestimmte Schritte, was steckt dahinter? Und wie ist eigentlich die gesamte Strategie dahinter? Als Zwischenfazit, es gibt unglaublich viel Parallelen zwischen TLGG und Erding. Es braucht einen groben Fahrplan. Innovation ist eben kein gerader Weg, sondern ganz, ganz viel Mindset im Unternehmen. Und das muss auch in der Führungsriege etabliert sein. Das heißt, es geht auch ganz viel darum, Macht abzugeben und zu akzeptieren, dass man nicht mehr der Schlauste im Raum ist, um das Ziel eben eigenverantwortlich zu erreichen mit einem divers besetzten Team, was im Zweifel, wenn man es gut moderiert und den Menschen vertraut und zuhören kann, schlauer ist als man selbst. Das heißt also, Mindset, Struktur, Flexibilität sind Teil der Veränderung. Für mich persönlich war eine große Veränderung, in einem Tandem zu arbeiten, was auch wieder zeigt, neue Arbeitsformen zu integrieren und zu etablieren. Trotz Widerstände ist ein ganz großer Gamechanger in diesem Bereich. Gerade im Bereich Tandem verstehe ich nicht, warum es so wenig Führungspositionen gerade auf oberster Ebene im C-Level-Bereich in Deutschland gibt, die das Potenzial darin nicht erkennen. Eine doppelte Perspektive durch die zwei Köpfe zu haben, Stärken und Kompetenzen anders einsetzen zu können, sich Verantwortung zu teilen und dann eben noch flexible Arbeitszeiten zu haben. Ich glaube, so dieses Denken über individuelle Arbeitsmodelle, das darüber nachdenken, was ja auch mit dem Thema wieder ein neues Buzzword, New Work, zu etablieren ist, das ist unglaublich wichtig, da eben individuelle Lösungen zu schaffen und Möglichkeiten zu schaffen. Und ich glaube, es gibt noch ein strukturelles Problem, was uns schon sehr, sehr lange auffällt. Das ist der Komfortsollwert in den deutschen Vorständen. Wir haben 599 Männer, 99 Frauen in den Vorständen. Das heißt 86% Männer, 14% Frauen. Und da frage ich mich immer wieder, sind es die Besten und Qualifiziertesten, die dort sitzen? Oder ist es nicht bewusst oder unbewusst in der Komfortzone eingerichtet? Das Thomas-Problem, wer es noch nicht gehört hat, das ist der häufigste Vorname in den deutschen Vorständen. Es ändert sich gerade, dass an der Spitze, also auf der CEO-Ebene, der Christian dominiert. Es gibt mehr Vorstandsvorsitzende, die Christian heißen, als Frauen insgesamt, die Vorstandsvorsitzende sind. Und die Thomasse und Christians sind sich sehr ähnlich in Bezug auf Alter, in Bezug auf Herkunft und Ausbildung. Im Durchschnitt 1968 in Deutschland geboren, in Westdeutschland ausgebildet, und da fallen Frauen, junge Menschen und Ostdeutsche eben sehr durchs Raster. Und es sind immer wieder so ähnliche Mechanismen, die zum Teil unbewusst gewählt werden, die eben die größtmögliche Reibungslosigkeit erzeugen und man sich sehr in der Komfortzone eingerichtet hat. Was aber wiederum bedeutet, dass wir keine neuen Erfahrungshorizonte mit einbringen und das Blickfeld sehr, sehr begrenzt ist, wo wir doch alle auf der Suche sind nach neuen Lösungen und neue Lösungen brauchen, die man in dieser Konstellation aber nicht voranbringen kann. Das heißt, Unternehmen, die so aufgestellt sind, versperren sich den Blick in die Zukunft und verspielen auch junge Talente, innovative Talente ranzuziehen, die gar nicht erst auf solche Unternehmen gucken. Und deswegen ist Diversität der Schlüssel dazu, in Unternehmungen zu kommen und neue Lösungen zu finden und damit eben auch das gesamte Unternehmen voranzubringen. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp, was jeder und jede Einzelne tun kann, sich darauf einzustellen, ein dickes Fell zu haben und ständig zu stören, eben unbequem zu bleiben und immer wieder Dinge zu hinterfragen, ist unglaublich anstrengend, aber es wird sich nicht vermeiden lassen. Ich denke, dass Führungskräfte sich bewusst sein müssen, ihre Macht zu nutzen, die sie haben, in unterschiedlichen Positionen, also dort Diversität mit reinzubringen, in Form von Gender oder Alter oder Herkunft. Man muss sich dafür seiner Vorurteile bewusst machen, also ein Unconscious Bias Training besuchen und das aber auch verpflichtend machen für die gesamte Organisation, dass eben nach Potenzial geheiert wird und nicht nur nach Lebenslauf rekrutiert wird, ist unglaublich wichtig. Denn Menschen, die anders sind, haben vielleicht nicht immer den stringenten Lebenslauf. Dann nachzufragen, warum bestimmte Positionen nicht mit Frauen besetzt werden, beziehungsweise nicht mit andersartigen Menschen besetzt werden und von innen heraus was ändern, ist unglaublich wichtig. Für Organisationen sind es relativ einfache Sachen, die man machen kann, um Diversität zu erzeugen. Keine Meetings nach 16 Uhr, Männer ermutigen, in Elternzeit zu gehen, ein Unconscious Trainings verpflichtend zu machen für alle Führungskräfte und eben immer wieder nachfragen, wenn ich für bestimmte Positionen keine Frau finde, woran liegt es und was brauchen die Menschen, um das eben zu besetzen. Der Weg ist der Weg, der bleibt kurvig und relativ hakelig, aber ich glaube, jeder und jeder Einzelne kann dazu was beitragen und es steckt auch unglaublich viel Spaß und tolle Möglichkeiten da drin und wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Diversität ist nicht was automatisch passiert, sondern es braucht eine strategische Priorität ganz oben und da stecken unglaublich viele Möglichkeiten drin. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Boah, super, vielen Dank. Ein tolles Plädoyer für Diversität und Andersartigkeit, Frau Kühne. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich sehe schon, wir müssen an anderer Stelle noch mal ausführlicher darüber sprechen. Ich verweise auf Ihr Buch für jeden, den das Thema interessiert. Und es sollte jeden von uns interessieren, insbesondere die an der Weiterentwicklung interessiert sind. Ihr neues Buch ist erschienen. Jeder kann es dort nachlesen. Aber ich möchte trotzdem noch mal eine Frage stellen, weil ich habe das tolle Bild gesehen, wo Sie mit Ihrem Co. sozusagen, Ihrer Doppelspitze auf buchstäblich einem Fahrradtandem sitzen. Sagen Sie mal so drei Erfolgsfaktoren, auf die es ankommt, damit es funktioniert, aus Ihrer Sicht.
Also der größte Erfolgsfaktor ist relativ einfach, es muss menschlich klicken. Ich habe andere Kandidatinnen kennengelernt, die auch vorgesehen waren für die Rolle und das hätte inhaltlich super gepasst. Die Lebensläufe hätten sich fantastisch ergänzt. Ich habe sie persönlich getroffen und dann hat es einfach nicht geklickt. Und wenn man so ein Tandem besetzt, dann ist es wie zusammen eine Firma gründen oder wie verheiratet sein. Das heißt, das Menschliche ist die Grundlage. Du brauchst da jemanden, dem du wirklich vertrauen kannst und wo du nicht im Hinterkopf denkst, sind da jetzt irgendwelche politischen Spielchen oder andere Interessen im Spiel? Das ist so der größte Schlüssel und aber auch die größte Herausforderung, Tandempartner wirklich zu finden. Diese ganzen Vorurteile, die es in diesem Bereich gibt, dass Mitarbeitende verwirrt sind, wer gibt denn dann meinen Urlaub frei oder wen spreche ich denn an, das ergibt sich über die Zeit sehr, sehr schnell, dass man da eine Klarheit reinbringt und es auch da nicht zu einer Verwirrung kommt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle Vorurteile sich nicht bewahrheitet machen, und ja, deswegen da kein Hindernis besteht.
Super, eine präzise Antwort. Ganz herzlichen Dank. Jetzt kommen mehrere Fragen rein, wie das Buch heißt. Also keine Angst, ich bin nicht beteiligt, irgendeine Provision oder etwas. Das Buch heißt, was Männer nie gefragt werden, ich frage trotzdem mal. Ich habe schon mal
Ganz genau.
reingelesen, also es ist auch mit ein bisschen Humor geschrieben und ist mit sehr viel Lebenserkenntnis. Also ich kann es nur empfehlen, sehr kurzweilig. Wer interessiert ist, schaut sich das gerne mal an. Ja, ganz herzlichen Dank, Franzi Kühne, für diesen Vortrag. Kurz, aber prägnant, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses heutigen Amundi-Marktupdate-Calls am 12. Oktober 2023. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse. Wir werden Sie auch weiterhin natürlich im Rahmen unserer CIO-Calls über die wichtigen Informationen, die es gibt, versorgen. Gerne lade ich Sie auch ein, sich zu informieren auf unserer Informationsplattform Amundi Institute. Dort vorbeischauen. Dort veröffentlicht auch Anna Rosenberg oder auch Thomas Kruse ist mit Beiträgen mit dabei. Weiter gibt es auch für Sie zugeschnittene Unterstützungsangebote mit weiteren CIO-Calls und Produktupdates. Schauen Sie rein, was für Sie mehrwertig sein könnte. Der nächste Update-Call findet übrigens schon in 2 Wochen statt, am 26.10. um 13 Uhr. Wieder mit mir und zu Gast dann Anja Schulz, Bundestagsabgeordnete der Freien Demokraten, der FDP, zum Thema Aktienrente. Schauen Sie auf der Veranstaltungsseite vorbei, da können Sie sich auch gleich vormerken, damit Sie erinnert werden. Herzlichen Dank an der Stelle nochmals an Anna Rosenberg, Franzi Kühne und Thomas Kruse. Mein Name ist Peter Bartstüber und im Namen von Amundi Asset Management wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag und freue mich auf ein gesundes und vor allem friedvolles Wiederhören das nächste Mal am 26.10. Servus und auf Wiederschauen.